Wie groß ist das Risiko eines echten Stromblackouts in Deutschland?
Ja, das.
Politisch-ideologische Debatten, es geht um technische Fragen. Dann die fast schon legendäre Frage, wo und wie kriegen wir eigentlich reliable capacities, also steuerbare Leistungen ins System? Es macht nämlich natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn an einer Ecke schon 5 Onshore-Windparks stehen, noch 2 weitere daneben zu stellen.
Jetzt kommt eine Aussage. Ja, hört's einfach zu.
Aber was ganz wichtig ist festzuhalten, die EE-Anlagen waren an dieser Stelle nicht ursächlich für die Störung.
Beim VDE FNN habe ich mal dieses schöne Zitat gehört: Wir bauen gerade die größte Maschine der Welt im laufenden Betrieb um.
Hallo Leute, es war wieder soweit. Es gab wieder das große Strommarktforum der Übertragungsnetzbetreiber. Wie auch letztes Jahr wurde wieder ziemlich Tacheles geredet, zumindest in den meisten Fällen. Und es gab viele neue Informationen zu unserem Stromnetz, die auch mich teilweise überrascht haben. Zum Beispiel denkt man ja, Speicher wären jetzt die Lösung unserer Probleme. Das Gegenteil ist momentan der Fall. Die Speicher verschärfen unsere Probleme noch dazu. Die Prognosefehler mit Wind und Solar werden immer größer, nicht? Eigentlich wären die ja zwar besser, aber durch das, dass wir so viel mehr zubauen, haben wir hier teilweise bis zu 6 Gigawatt Unterschied. Nur mal zum Vergleich, das ist das, was die ganze Schweiz miteinander momentan gerade an Strom produziert, und das verrechnen wir uns teilweise. Redispatch werden immer mehr und sie werden immer ineffizienter. Wir hatten in der Spitze bis zu 27 Gigawatt. Die Niederlande erzeugen 15 Gigawatt. Also wir haben zweimal die Niederlande quasi nachregeln müssen. Unfassbar. Das Ganze ging über 5 Stunden, und ich habe mal das Wichtigste versucht für euch zusammenzufassen, und ich werde die Begriffe, die jetzt, sage ich mal, so Fachlatein haben, für euch übersetzen, damit das auch wirklich jeder versteht. Denn das, was da drin steht, das ist hochinteressant und sollte eigentlich jeder mal gehört haben. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran.
Los geht's!
Wir starten mit Stefan Kapferer, das ist der CEO von 50 Hertz, wenn man nicht alles, genau. Und der hat gleich mal richtig losgelegt.
Themen sind, über die auch heute diskutiert wird, über die heute informiert wird, weil es Handlungsbedarf gibt. Und das ist vielen, die heute dabei sind, schon in den letzten Jahren klar gewesen. Wir wissen, dass Systemstabilität ein ganz zentraler Baustein ist, aber in der Gesellschaft war das lange Zeit nicht so offensichtlich.
Das hat er ja schon gesagt, weil ich mache das ja hier schon seit 7 Jahren. Wie oft wurde ich als Spinner oder sowas bezeichnet, weil die Leute es einfach nicht wahrhaben wollten, wie es unserem Stromnetz derzeit geht. Hier nochmal vom Chef von 50 Hertz.
Ich habe gerade an Spanien und Portugal erinnert, aber zum anderen eben auch um sehr profane Fragen, nicht um politisch-ideologische Debatten. Es geht um technische Fragen.
Und da hat er recht, wir müssen endlich mal diese Ideologie aus dem Ganzen rausbringen und müssen uns wieder zurückbesinnen auf die Physik und auf die Technik, weil die Ideologie wird uns hier nicht retten. Die Technik könnte es.
Dann die fast schon legendäre Frage: Wo und wie kriegen wir eigentlich reliable capacities, also steuerbare Leistungen ins System? Und inzwischen muss man ehrlicherweise auch noch zu wo und wie das Wörtchen wann ergänzen, denn diese never-ending story im Hinblick auf das Kraftwerkssicherheitsgesetz beschäftigt viele von uns, und sie hat natürlich einen ganz entscheidenden Einfluss, nicht nur auf die weitere Gestaltung der Nachhaltigkeit, weil wir ja aus der Kohle aussteigen wollen.
Also Leute, er hat's gerade so schön gesagt: Wir brauchen wieder steuerbare Kraftwerke, weil wir schalten, haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, wir schalten die Kohlekraftwerke laufend ab, und die Gaskraftwerke, die das ersetzen sollen, die bauen wir aber noch nicht.
Also viele Fragen, und eines, glaube ich, steht so ein bisschen als Leitmotiv auch über dem heutigen Strommarktforum, und das ist, dass es eine neue Verantwortungsteilung bei diesem Thema im Energiesystem geben muss. Ich habe es eben schon mal gesagt, es gab früher wenige Akteure, die haben diese Rolle übernommen. Heute, und das ist meine feste Überzeugung, gilt es, dass alle Beteiligten im Energiesystem eine Verantwortung übernehmen müssen. Und ich sage das sehr bewusst und zugespitzt in einem Satz, und das ist kein Vorwurf, aber es ist ein wichtiger Satz: Betriebswirtschaftliche Optimierung einzelner Anlagen führt nicht am Ende automatisch zu einem energiewirtschaftlichen Optimum. Wir
Also ganz wichtiger Punkt, und das zog sich eigentlich komplett durch. Die Akteure, die jetzt da haben, das betrifft Solar genauso wie Wind, wie Speicher, die müssen sich endlich netzdienlich verhalten und müssen für ihre Einspeisung Verantwortung übernehmen auf die eine oder andere Weise. Dass die immer nur die Kohle abschöpfen, aber nichts dafür tun, Netzdienliches, das darf in Zukunft nicht mehr sein, sonst wird es zum Blackout kommen.
Ich persönlich bin fest davon überzeugt, wir brauchen das auch in Zukunft für Erzeugungsanlagen, auch für erneuerbare Erzeugungsanlagen. Es macht nämlich natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn an einer Ecke schon 5 Onshore-Windparks stehen, noch 2 weitere daneben zu stellen. Es macht natürlich auch wenig Sinn, neben 3 große Solarparks den 4. großen Solarpark zu bauen, weil das dann wieder Netzrestriktionen verursacht. Und
genau richtig. Wenn ich da den nächsten Solarpark daneben hinstelle, dann wird der eben den ganzen Tag abgeriegelt, weil wir ja noch nicht einmal den Strom von den anderen 3 richtig verwerten können. Das ist der Irrsinn unserer Energiewende. Einfach mal drauf losbauen, ohne Sinn und Verstand.
Für die Erneuerbaren, wo es erstmal darauf ankam, dass wir große Gigawattmengen ins System bekommen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel einen sehr starken Hochlauf von Solarkapazitäten gesehen. Das führt bekanntermaßen heute zu der Situation, dass wir Gleichzeitigkeitsherausforderungen haben.
Gleichzeitigkeitsherausforderung, ein richtig schönes Wort, um dafür zu sagen, wir wissen überhaupt nicht, wo wir mittags mit dem Solarstrom noch hin sollen. Wir müssen abregeln, weil ansonsten bricht das ganze Stromnetz zusammen. Gleichzeitigkeitsherausforderung, ein schönes Wort, unglaublich.
Deswegen ist auch klar, dass es richtig ist, dass wir in Zukunft solche Anlagen besser steuern können müssen, auch kleinere Anlagen besser steuerbar sein müssen, weil wir sonst eine Systemherausforderung haben. Und es gilt natürlich auch für die jetzt auf uns zukommende Welle an Batteriespeichern. Nochmal wichtige Betonung, wir brauchen Batteriespeicher, wir brauchen dieses Flexibilitätselement. Aber wir brauchen eben keine Batteriespeicher, die alle morgen zum 9 am sonnigen Tag einspeichern und um 12 voll sind und danach bis 16 Uhr ausspeichern. Das hält kein System aus.
Also das war eigentlich, was Sie auch durch den ganzen Vortrag gesagt haben, dass die Speicher, die jetzt kommen, sich nicht unbedingt wirklich netzdienlich verhalten, sondern neue Probleme im Stromnetz generieren. Das schauen wir uns jetzt weiter an. Als nächstes kam dann der Herr von der Bundesnetzagentur, Nikolaus Grieger, der also auch Mitglied ist in diesem Gremium, die quasi den Blackout in Spanien untersuchen. Hören wir mal rein, was der so gesagt hat. Ich kommentiere es einfach.
Es ist der erste echte Blackout, den wir überhaupt im europäischen Übertragungsnetz hatten und der schwerste Vorfall seit 20 Jahren.
Genau, was war vor 20 Jahren? In Deutschland damals 15 Millionen Menschen ohne Strom. Und er sagt, das war der erste echte Blackout. Gut, 2003 Italien würde ich jetzt auch dazu erzählen. Aber wir hatten jetzt unseren ersten Blackout. Jetzt kommt eine Aussage. Ja, hört's einfach zu.
Aber was ganz wichtig ist festzuhalten, die EE-Anlagen waren an dieser Stelle nicht ursächlich für die Störung.
Also die Erneuerbaren waren nicht schuld am Blackout und in dem Vortrag wiederholt er dann ungefähr noch 5-6 Mal, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, wer daran schuld ist. Aber die Erneuerbaren, das wissen wir, die waren es auf alle Fälle nicht. Er spricht dann auch von Netzpendelungen. Wer erzeugt die? Ach komisch, Wechselrichter. Er spricht dann auch von Blindleistungsproblemen. Wer hat die? Wer erzeugt die? Ah, Wechselrichter von Wind und Solar. Ja. Es ist ein grün geführtes Ministerium und der gehört wahrscheinlich dazu. Mein Problem ist eher, wenn solche Leute bei der Untersuchungskommission sind, wie wird dann dieser Bericht erst werden? Die von vornherein ausschließen, Wind und Solar kann es nicht gewesen sein. Obwohl jeder mittlerweile weiß, dass dem so war.
Vor dem Vorfall hat der Netzbetreiber Netzpendelungen beobachtet. Zum einen eine lokale Pendelung, wo aktuell davon ausgegangen wird, dass es wahrscheinlich um eine sogenannte erzwungene Schwingung handelt. Das heißt, üblicherweise gehen erzwungene Schwingungen von schlechten oder defekten Einspeisern aus.
Die in der aller Regel Wechselrichter sind. Und diese Wechselrichter, wer hat die? Wind und Solar. Also er widerspricht sich im gleichen Satz quasi.
Schwingungen werden dann gedämpft. Es werden Maßnahmen getroffen, um eben die Schwingungen wieder zu reduzieren oder komplett einzustellen und wieder in den Normalbetrieb überzugehen. In diesem Fall waren die Maßnahmen vom spanischen Übertragungsnetzbetreiber derart, dass sie zu ansteigenden Spannungen geführt haben.
Denn der hat einfach, oder beziehungsweise sie mussten den Export nach Frankreich quasi stoppen, um das Netz zu verkleinern. Das reduziert Schwingungen. Ja, und dadurch stieg natürlich hier die Blindleistung, weil die Blindleistungssteuerung der französischen Kernkraftwerke einfach gefehlt hat. Er hat dann so wischiwaschi über das Ganze erzählt, da wisst ihr bereits mehr drüber, noch meine Videos, wo ich das erklärt habe. Es kommt aber Neues, weil es ist der Zwischenbericht heraus und den lese ich auch durch, der hat aber mehrere hundert Seiten. Das dauert nur ein kleines bisschen, dann kommt das auch nochmal und da schauen wir dann nochmal genauer rein.
Die Aufarbeitung in Spanien ist besonders komplex und auch besonders schwierig. Das liegt daran, dass es keinen offensichtlichen Anfangsfehler gibt. Ein offensichtlicher Anfangsfehler ist bei der Aufarbeitung von solchen Störungen immer ganz schön, weil man den ersten Schritt getan hat und sich von da durch die Kette an Ereignissen weiterhangeln kann.
Also das heißt, einer fehlt quasi der erste Erzeuger, der mit den Schwingungen zum Beispiel begonnen hat. Es ist, das schreiben sie im Bericht, sehr schwierig, diese Daten irgendwie zu kriegen. Könnte aber auch einfach sein, sie wollen vielleicht gar nicht wissen, wer es war. Ich weiß es nicht. Es soll im Februarbericht, da kommt dann der endgültige Bericht drinstehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Er hat dann aber noch einen Satz gesagt und der war hochinteressant.
Das ist auch etwas, was noch weiter untersucht werden muss. Aber es ist einfach so, dass die Erzeuger und der Übertragungsnetzbetreiber unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie sie sich zu verhalten haben und was der Beitrag der Blindleistung zu sein hat.
Also das heißt, der Übertragungsnetzbetreiber ging einfach von anderen Voraussetzungen aus, als jetzt zum Beispiel Windpark oder andere Kraftwerke, die halt die Blindleistung regeln, weil eben viele Parks sagen, das ist nicht unser Thema. Wir regeln halt das normale Standard, mehr können wir in der Regel auch gar nicht. Und das war natürlich das Problem, wenn keine Regelung da ist, dann steigt die Blindleistung, dadurch die Spannung und dann kam es eben zum Ausfall. Die nächste, die kam, war Miriam König von Übertragungsnetzbetreiber, glaube ich, das von Transnet BW. Die Dame kennt ihr schon, weil die war bereits in mehreren meiner Videos. Die hat zum Beispiel diese Zukunftsanalyse 2023 bis 2030 quasi erzeugt mit ihrem Team. Und die hat einen wichtigen Satz gesagt, den sollte sich jeder mal zu Gemüte führen. Und zwar der Unterschied zwischen Versorgungssicherheit und Systemstabilität. Der ist nämlich, was die Politiker gerne durcheinander bringen. Ihr wisst ja das, Saidi, Deutschland nur 10 Minuten oder 13 Minuten irgendwas, keinen Strom. Und deswegen haben wir so sicher. Aber das ist Versorgungssicherheit und hat mit Systemsicherheit wenig zu tun.
Was hat das alles mit dem Thema Blackout zu tun? Ganz wichtig vorneweg, Systemstabilität ist nicht gleich Versorgungssicherheit. Bei Systemstabilität geht es vielmehr darum, dass wir ein elektrisches Verbundsystem haben, das infolge von einem Störereignis trotzdem wieder in seinen Gleichgewichtszustand zurückkehren kann. Das heißt, alle Systemgrößen bleiben in ihren zulässigen Grenzen. Das System bleibt intakt. Systemstabilität ist damit ein Teil der Versorgungssicherheit, wird aber oft für andere Dinge verwendet, zum Beispiel im Kontext Erzeugungs- und Netzadäquanz.
Also das, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel, ja, wir haben ja nur so und so wenig Minuten SAIDI, System Average Interruption Duration Index, also ist unser Netz auch sicher und das ist halt nicht der Fall.
Wir haben hier einen Baum Systemstabilität auf der linken Seite, da geht es um das Thema Grundfrequenz, die 50 Hertz, die wir kennen. Haben wir Spannungsstabilität, da geht es um Ausgleichregelung, Bedarf von Blindleistung, transiente Winkelstabilität, wenn jetzt ein Kurzschluss passieren sollte, dass sich die Netzbereiche nicht auseinanderdrehen. Frequenzstabilität im Fall von einer Netztrennung, System Split ist da das Thema, dass sich die Teilnetze sicher abfangen.
Also wir hatten alle diese drei Punkte beim Blackout in Spanien. Wir hatten aber auch die nächsten Punkte.
Dann gibt es aber auch noch den verrückten Teil auf der rechten Seite. Da geht es um Frequenzen, von denen haben wir vielleicht noch nie was gehört. Die sind nicht im 50-Hertz-Bereich, sondern darüber und darunter. Das sind dann die Super- und Subsynchronen sowie harmonische Stabilität.
Das waren diese Schwingungen, die es zum Beispiel gegeben hat. Die haben hier quasi mit gemeint. Ich könnte euch das am einfachsten so vorstellen. Wenn ich halt rede und ich habe eine Gitarre an der Wand hängen, dann tut dieser Resonanzkörper dort meinen Hall quasi wiedergeben auf die eine und andere Weise. Und so ähnlich funktioniert es hier im Stromnetz mit den Schwingungen auch.
Beim VDE-FNN habe ich mal dieses schöne Zitat gehört. Wir bauen gerade die größte Maschine der Welt im laufenden Betrieb um. Diese Maschine ist unser europäisches Verbundsystem. Wir kommen aus einer Welt, wo die Synchronmaschinen stabilisierend gewirkt haben und gehen jetzt in eine Welt, wo die dezentrale Erzeuger und Umrichter zunehmen. Und das hat Herr Kapferer vorhin auch schon schön angedeutet. Es ist wichtig, dass auch alle neuen Akteure im Netz ebenfalls einen Beitrag zur Netzstabilisierung leisten.
Also ihr könnt euch vorstellen, solltet ihr Solaranlage besitzen oder Windrad, es kommt einiges auf euch zu in Zukunft, weil die Verantwortung könnt ihr nicht mehr von euch schieben, sondern die muss jetzt jeder selber übernehmen, wie die anderen Kraftwerke eben auch.
Also unabhängig dieses Blackouts, unser System da auf stabile Beine zu stellen.
Das heißt, wie sieht es aus? Also inwiefern beeinflusst dieses Ereignis jetzt heutzutage Ihre Arbeit?
Letztendlich gar nicht so sehr, weil wir machen einfach weiter wie bisher.
Wir machen weiter wie bisher. Ja, aber sie erklärt dann noch, was damit meint.
Ja, also es hat sich da nichts geändert. Es ist vielleicht eher, man kann sagen, es ist eher eine Bestätigung dafür, was man tut.
Ja.
Weil sie sich ja um die Netzsicherheit kümmert. Naja, hoffen wir, dass das auch funktioniert. Gehen wir nun zu einer sehr interessanten Frage. Kann es einen Blackout geben oder nicht? Was sagt der Herr von der Bundesnetzagentur dazu?
Frage aufgreifen. Ich glaube, es ist die offensichtlichste, wie der rosa Elefant im Raum. Und zwar, wie groß ist das Risiko eines echten Stromblackouts in Deutschland? Wer möchte?
Soll ich anfangen?
Gerne.
Also man merkt schon mal, wie beide rumdrucksen bei diesem Thema. Keiner will hier eigentlich was sagen, ja, was er später dann bereut.
Vollständige Sicherheit kann es in komplexen Systemen nie geben. Das haben wir jetzt auch im Strombereich, genau dieses Problem. Man kann, glaube ich, selbst wenn Frau König an jeden Netzknoten ein Statcom baut, wird sie uns nicht versprechen können, dass sie einen Blackout immer verhindern werden kann. Und das ist die Herausforderung. Wir sind in einem komplexen System. Ich glaube, wir werden jetzt in Spanien vielleicht auch wieder etwas über das System lernen, was wir vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten.
Also die Sicherheit für einen Blackout kann es nicht, dass es keinen Blackout gibt, kann es nicht geben. Hier sogar vom Herrn von der Bundesnetzagentur.
So vorstellen, früher haben die konventionellen Kraftwerke eben das Netz stabilisiert. Und wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, wie es alle wissen, nehmen eben die konventionellen Energieträger ab. Es kommen eben erneuerbare Energien dazu und die sollen das Gleiche können wie die konventionellen Kraftwerke. Oder aber wir brauchen Betriebsmittel, die das auch können. Und das wäre dann ein Statcom. Also der kann dann zum Beispiel regelbare Blendleistung bereitstellen. Oder wenn wir jetzt einen neuen Typ von Statcom haben, dann kann er sogar Gridforming. Also er kann dann wirklich auch noch netzbildende Eigenschaften eben in das System bringen.
Also er kann die 50 Hertz regeln. Das kennen die nämlich die jetzigen noch nicht. Da haben jetzt zwei in der Testphase. Also das heißt doch das, dass die Erneuerbaren das einfach nicht können und die das nicht so interessiert, obwohl es technisch machbar wäre, brauchen wir jetzt natürlich Zusatzgeräte, die wieder einen Haufen Geld kosten.
Leisten sollen, Systemverantwortung übernehmen sollen. Was genau bedeutet das denn?
Da steckt genau das dahinter, dass sich erneuerbare Energien eben auch am Netz stabilisieren sollen. Also wenn man sich das so vorstellt, früher sind Erneuerbare eher so mit dem Netz mitgelaufen. Ne? Wir haben bei mir im Team haben wir überlegt, wie können wir das schön erklären und haben da so ein Bild mit einem Bär, der auf einem Rad sitzt. Ne? Dieser große Bär sind die konventionellen Energien. Und dann hängt da so ein kleiner Bär, so ein kleines Kind hinten dran. Ja? Und dann haben wir gesagt, das sind die Erneuerbaren. Jetzt sind wir aber in einem System, wo dieser alte Bär vielleicht immer schwächer und kleiner wird und der kleine Bär aber hinten wächst und wächst und wächst. Und irgendwann können wir uns vorstellen, dass dieses System nicht mehr funktionieren wird und dementsprechend sagen wir, dass dieser kleine Bär, der eben mittlerweile groß wird, eben auch auf eigenen Beinen stehen muss. Der braucht ein eigenes Rad und eine eigene Richtung, die vorgegeben ist, damit er eben auch das System selbstständig mit stabilisieren kann.
Schön erklärt, so könnte man sagen, du hast diesen, der große Bär wird immer kleiner und der andere immer größer und muss den mitziehen und das funktioniert natürlich nicht.
Ja, das heutige Marktdesign hat letztendlich den Grundsatz, der Markt kennt die Physik nicht.
Wir sehen zum Beispiel derzeit schon, dass wir dieses Jahr bereits Spitzen hatten von bis zu 27 Gigawatt im Redispatch in Summe.
Die Übertragungsnetzbetreiber müssen mehr oder weniger jeden Tag in das Handelsergebnis eingreifen.
Und Minram, das heißt 70% unserer Leitungen, wird erstmal dafür genutzt werden, um Strom aus der Nordsee und aus Dänemark nach Südeuropa zu verkaufen. Und lediglich 30% können wir nutzen, um Strom aus Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland zu Kunden nach Bayern zu transportieren.